Die Puritaner Buchreihe mit John Owen. Aus dem Buch Von der Abtötung der Sünde. Mit der Überschrift: Das zweite Grundprinzip. Der Geist als ihr alleiniger Urheber. Das zweite Grundprinzip verweist auf den großen, souveränen Urheber, der die Abtötung der Sünde in Angriff nimmt. In den Worten, die wir als Grundprinzip dieser Abhandlung bereits erwähnten, ist der Geist genannt, nämlich der Heilige Geist. Er allein reicht für dieses Werk aus. Alle Wege und Mittel ohne ihn sind wie nichts. Und er handelt großartig und wirkungsvoll. Er weht, wo er will. Das papistische Verständnis ist vergeblich. Umsonst suchen die Menschen nach anderen Hilfsmitteln. Sie erlangen durch diese keine Heilung. Es ist bereits bekannt, welche verschiedenen Wege beschrieben wurden, um die Sünde abzutöten. Der größte Teil der papistischen Religion und was in ihrem Bekenntnis am meisten nach Glauben aussieht, besteht in den falschen Wegen und Methoden der Abtötung der Sünde. Sie täuschen durch ihren Mantel aus Ziegenhaar und leiten so die Menschen in die Irre. Ihre Gelübde und Anordnungen, ihr Fasten, ihre Bußübungen basieren alle auf dieser Grundlage. Sie dienen dem Abtöten der Sünde. Ihre Predigten, ihre Botschaften und Bücher über Ergebenheit haben alle denselben Anschein. Manche Ausleger verstehen die Heuschrecken, die aus dem Schlund des Abgrunds hervorkamen, als die Mönche der römischen Kirche. Von ihnen wird behauptet, die Menschen so lange zu quälen, sodass diese begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Die Ausleger denken, dass die Mönche dies durch ihre scharfen Predigten bewirken. Sie überzeugen die Menschen von der Sünde, waren aber nicht fähig, ein Mittel aufzuzeigen, um die Sünde abzutöten und Heilung zu bringen. So hielten sie die Menschen in ständiger Angst und in Schrecken. Und das Gewissen plagte sie so sehr, dass sie begehrten, zu sterben. Dies ist, wie ich behaupte, das Wesen und der Ruhm ihrer Religion. Was aber ist mit ihrer Mühe, jene Geschöpfe derart zu Tode zu quälen, die nichts über das Wesen und das Ziel ihres Wirkens wissen? Was ist mit dem Gift, das sie beimengten, um von ihrer Leistung zu überzeugen? Ja, sie geben ihrem unnötigen Verdienst eine stolze und grausame Bezeichnung, nämlich überschüssige Werke zu vollbringen. Ihr Ruhm ist ihre Schande. Jene Mittel und Wege, die sie erfanden, um sie für die Abtötung der Sünde anzuwenden, werden zum selben Zweck von jenen noch immer beharrlich empfohlen, die mehr Licht und Kenntnis des Evangeliums haben sollten. Solche Anweisungen, die diesem Ziel dienen, wurden kürzlich vorgebracht und von jenen begierig ergriffen, die sich selbst als Protestanten bezeichnen und die vor 300 oder 400 Jahren Anhänger des Papismus geworden wären. Diese äußerlichen Anstrengungen, körperlichen Übungen, diese Selbstvorführung sind bloß gesetzmäßige Pflichten, ohne den geringsten Hinweis auf Christus oder seinen Geist. Diese beiden, Christus und sein Geist, werden durch aufgeblasenes, unnützes Gerede übergangen. Sind sie doch das einzige Mittel und der einzige Ausweg, um die Sünde abzutöten? Zudem decken diese Menschen eine zutiefst verwurzelte und Unerfahrenheit mit der Kraft Gottes und dem Geheimnis des Evangeliums auf. Die Betrachtung dieser Tatsachen war ein Hauptgrund für die Veröffentlichung dieser klaren Abhandlung. Nun die Gründe, warum die Papisten in all ihrer Mühe nicht eine ihrer Sünden wahrhaft abtöten können, sind neben anderen folgende. Diese Mittel sind dafür von Gott nicht vorgesehen. Viele ihrer Mittel und Wege, die sie anwenden und auf denen sie bestehen, wurden von Gott niemals zu diesem Zweck angeordnet. Im Glauben gibt es nichts, das eine Wirkung auf ein umgeschriebenes Ziel hat, wenn es nicht von Gott zu genau diesem Zweck angeordnet wurde. Alles, was Gott über ihre rauen Kutten, über ihre Gelübde, Bußübungen, über ihre Zucht und Ordnung, über die Art des klösterlichen Lebens und Ähnliches sagen wird, lautet: Wer verlangt dies von euch? Jesaja 11, Vers 12. Und vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Matthäus 15, Vers 9. Zu derselben Art gehören auch verschiedene Selbstbestrafungen, auf die andere pochen. Gottes Mittel werden nicht angewendet. Jene Dinge, die Gott als Mittel anordnete, werden von ihnen nicht auf gebührliche Weise angewandt. Das betrifft das Gebet, das Fasten, die Wachsamkeit, die Meditation und Ähnliches. Der Nutzen dieser Handlungen liegt offensichtlich in ihrer Anwendung. Während jedoch diese Handlungen als der Strom betrachtet werden sollen, erachten die Papisten sie als die Quelle. Während diese Dinge dem Geist und dem Glauben untergeordnet und unterstützend auf das Ziel einwirken, denken sie, dass sie das Ziel aufgrund der Ausübung dieser Dinge erreichen. Wenn sie so oft fasten, so intensiv beten, wenn sie die Stunden und Zeiten einhalten, ist das Werk vollbracht. Der Apostel spricht diesbezüglich von einigen Menschen in einem anderen Fall, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ebenso sind sie immer dabei, sich zu demütigen, erlangen aber nie eine wirksame Abtötung der Sünde. Kurz gesagt, sie bedienen sich diverser Hilfsmittel, um den natürlichen Menschen, dem natürlichen Leben, das wir hier führen, abzutöten. Doch sie haben kein Mittel, um ihre Begierde oder ihre Verderbtheit abzutöten. Hierin liegt der allgemeine Fehler der Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Und er findet sich auch am Grund des vielen Aberglaubens und des selbstgewählten Gottesdienstes, der in diese Welt gebracht wurde. Welche schrecklichen Selbstkasteiungen wurden von einigen früheren Urhebern der klösterlichen Frömmigkeit praktiziert? Welche Gewalt übten sie an der Natur? Welch extreme Leiden brachten sie über sich selbst? Man prüfe deren Wege und Prinzipien bis auf den Grund, und man wird entdecken, dass der Fehler in dieser einen Wurzel liegt, während sie eine strenge Abtötung der Sünde anstreben, zielen sie auf den natürlichen Menschen anstatt auf den verderbten alten Menschen ab. Sie richteten ihr Augenmerk auf den Leib, in dem wir leben, anstatt auf den Leib des Todes. Auch das natürliche Papsttum, das andere vertreten, strebt dies nicht an. Die Menschen sind von der Schuld ihrer Sünde, die sie beherrscht, aufgerieben. Sie versprechen sich selbst und Gott sofort, dass sie diese Sünde nie mehr verüben werden. Sie wachen über sich selbst und beten für eine bestimmte Zeit, bis dieses Feuer erlischt und das Empfinden der Sünde abklingt. So verebbt die Abtötung und die Sünde kehrt zu ihrer einstigen Herrschaft zurück. Verpflichtungen sind eine hervorragende Nahrung für eine gesunde Seele. Für die kranke Seele erweisen sie sich jedoch nicht als Arznei. Verwendet jemand die Nahrung, die er isst, als Medizin, dann darf er keine große Wirkung erwarten. Geistlich kranke Menschen können ihre üblen Leidenschaften nicht durch große Anstrengungen ausschwitzen. Aber Menschen, die ihre eigene Seele betrügen, greifen darauf zurück, wie wir später noch erkennen werden. Dass keiner dieser Wege ausreicht, beweist die Natur des Werkes selbst, das zu vollbringen ist. Es ist ein Kraftakt, der viele zusammenwirkende Handlungen erfordert. Und er ist derart gestaltet, dass eine allmächtige Kraft zu einer Vollendung nötig ist. Auch das werden wir anschließend noch aufzeigen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist also das Werk des Geistes. Denn erstens hat Gott verheißen, ihn uns zu geben, um dieses Werk zu vollbringen. Das steinerne Herz wegzunehmen, das heißt, das eigensinnige, stolze, rebellische, ungläubige Herz, ist im Allgemeinen das Werk der Abtötung der Sünde, das wir hier behandeln. Nun gilt aber die Verheißung, dass dies durch den Heiligen Geist geschieht. Ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen, und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen. Dies wird durch den Geist Gottes gewirkt, wenn alle Mittel versagen. Zweitens haben wir alles, was wir zur Abtötung der Sünde benötigen, durch die Gaben Christi, und sie wurden uns durch den Geist Christi vermittelt und gegeben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Alle Darreichungen an Unterstützung und Hilfe, jedes Wachstum, jede Handlung der Gnade, was auch immer von ihm kommen mag, ist von Beginn an ein Werk des Heiligen Geistes. Durch ihn allein wirkt er in und an den Gläubigen. Von ihm kommt unsere Abtötung der Sünde. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter seiner Rechten erhöht, um Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und die Abtötung der Sünde ist ein nicht geringer Teil unserer Buße. Wie geht Christus dabei vor? Nachdem er die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, sendet er ihn zu diesem Zweck aus. Wir kennen die vielfältigen Verheißungen, die er über das Senden des Geistes gab. Wie es Tertullian ausdrückt: um jene Werke zu tun, die er in uns vollbringen musste. Frage und Antwort. Das Klären von ein oder zwei Fragen wird mich dem näher bringen, was ich grundsätzlich beabsichtige. Die erste Frage lautet: Wie tötet der Heilige Geist die Sünde ab? Die Antwort heißt: Erstens, alles empfangen wir durch den Geist. Der Heilige Geist bewirkt in unseren Herzen, dass diese voller Gnade und reich an den Früchten sind, die dem Fleisch und seinen Früchten und Grundsätzen entgegenstehen. Der Apostel stellt den Werken des Fleisches die Frucht des Geistes gegenüber. Er nennt sie die Werke des Fleisches. Vergleich Galater 5. Aber, sagt er, die Frucht des Geistes steht dem völlig entgegen. Sie ist anderer Wesensart. Ja, aber was ist, wenn diese Frucht in uns reichlich vorhanden ist? Können die Werke des Fleisches nicht auch ebenso zahlreich in uns sein? Nein, meint er, denn die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wie aber geschieht das? Nun, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist ein Wandeln durch die Fülle dieser Gnadengaben des Geistes in uns und ein Wandeln gemäß diesen Gnadengaben. In Vers 17 sagt der Apostel, dass der Geist und das Fleisch einander widerstreben, so dass sich beide, in welchem Ausmaß auch immer, nicht am selben Ziel beteiligen. Unsere Erneuerung durch den Heiligen Geist, wie es in Titus 3, Vers 5 genannt wird, ist eine großartige Art der Abtötung der Sünde. Sie bewirkt in uns das Wachstum, das Gedeihen, das Entwickeln und die Fülle jener Gnadengaben, die allen Werken des Fleisches zuwider, entgegenstehend und verderblich sind. So bringt er auch die innewohnende Sünde zum Schweigen und hindert ihr Gedeihen. Zweitens, wie der Heilige Geist die Sünde abtötet. Der Heilige Geist schwächt und zerstört die Sünde, indem er die Gewohnheit der Sünde richtig und leibhaftig an der Wurzel wirkungsvoll wegnimmt. Deshalb wird er auch Geist des Gerichts und Geist der Vertilgung genannt, der unsere Begierden vernichtet und zerstört. Er nimmt das steinerne Herz durch seine allmächtige Wirksamkeit weg. Denn so, wie er das Werk gemäß seiner Wesensart beginnt, so führt er es gemäß seiner Vortrefflichkeit weiter. Er ist das Feuer, das jede Begierde bis hin zur kleinsten Wurzel verbrennt. Drittens, er schafft die Verbundenheit mit Christus. Drittens bringt der Heilige Geist das Kreuz Christi durch den Glauben in das Herz des Gläubigen und gibt uns Gemeinschaft mit Christus in seinem Tod, wie wir auch Teilhaber seiner Leiden werden. Mehr davon aber zu einem späteren Zeitpunkt. Die zweite Frage lautet: Wenn dies alleine das Werk des Geistes ist, warum werden wir dann dazu angehalten? Wir erkennen, dass nur der Geist Gottes das vollführen kann. Überlassen wir deshalb ihm aber die ganze Aufgabe? Antwort: Die erste Antwort lautet: Es ist nicht nur das Werk des Geistes, sondern alle Gnadengaben und guten Werke in uns gehören ebenfalls ihm. Er wirkt in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Denn auch all unsere Werke hat er für uns vollbracht. Er wirkt das Werk des Glaubens in Kraft. Er veranlasst uns zu beten und ist ein Geist des Flehens. Genau deshalb werden wir dazu angehalten und müssen auch dazu angehalten werden. Die zweite Antwort lautet: Er wirkt das Werk unserer Abtötung der Sünde in uns nicht so, als dass er es nicht auch immer eine Aufgabe unseres Gehorsams bleiben lässt. Der Heilige Geist wirkt gleichermaßen in und an uns, wie wir dafür geeignet sind, in und an uns zu wirken. Das heißt so viel wie, dass er unsere eigene Freiheit und unseren freiwilligen Gehorsam berücksichtigt. Er wirkt unter Einbezug der Natur unseres Verständnisses, unseres Willens und Gewissens und unserer Neigungen. Er wirkt in uns und mit uns, nicht gegen uns oder ohne uns. Seine Hilfestellung unterstützt die Forderung des Werkes und bietet keine Gelegenheit zur Unterlassung des Werkes selbst. An dieser Stelle kann ich wirklich nur die endlos törichten Bemühungen armer Seelen beklagen, die zwar ihrer Sünde überführt, aber jener Überführung nicht standhalten können. Sie bedienen sich verirrter Wege und Verpflichtungen, um die Sünde niederzuhalten. Aber es ist alles umsonst, da ihnen der Geist Gottes unbekannt ist. Sie kämpfen ohne Sieg, führen Krieg ohne Frieden und bleiben alle Tage ihres Lebens versklavt. Sie wenden ihre Kraft für Dinge auf, die kein Brot sind, und mühen sich für das ab, was nutzlos ist. Dies ist der traurigste Krieg, in den ein armseliges Geschöpf verwickelt sein kann. Eine Seele, die unter der überführenden Macht des Geistes steht, ist dazu gedrängt, gegen die Sünde zu kämpfen. Doch sie hat keine Kraft für den Kampf. Sie kann nur kämpfen, doch niemals einen Sieg erringen. Sie ist wie ein Mensch, der absichtlich zum Schwert des Feindes hingedrängt wird, damit er dadurch umkommt. Das Gesetz treibt diese Seele voran, doch die Sünde schlägt sie zurück. Manchmal meint sie, tatsächlich die Sünde zunichte gemacht zu haben, während sie doch nur ein wenig Staub aufwirbelt, sodass sie die Sünde nicht sieht. Das bedeutet, sie ihre natürlichen Neigungen der Angst, der Sorge und des Kummers werden übertüncht, weshalb sie glaubt, dass die Sünde niedergeschlagen sei, weil sie nicht an sie rührt. Sobald aber alles wieder abgekühlt ist, muss sie den Kampf wieder aufnehmen und die Begierde, die sie bereits für abgetötet hielt, kommt wieder unverwundet zum Vorschein.